Wir wollen heute über die Reinheit reden. Habt ihr besondere Reinheitsvorlieben?
Also für mich ist so ein kritischer Moment, wenn ich im Zug unterwegs bin mit meinen Kindern und dann so diese Tischchen, die im Zug da sind, da habe ich immer so ein Bedürfnis, die zuerst zu wischen irgendwie, bevor wir dann da essen und die Kinder alles anfassen.
Du hast immer Sakrotan dabei.
Mein Lieblingsgegenstand ist der Staubsauger. Ich muss staubsaugen. Leicht manisch.
Ich habe an was ganz anderes gedacht, nämlich das neue Jahr, wenn das so frisch und neu und unberührt vor einem liegt. Das mag ich gerne. Dieses Gefühl am Anfang des Jahres und oder also der Kalender auch, wenn der so ganz neu und leer ist. Das Januar-Feeling.
Ach, genau. Sehr schön. Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Ja, die Reinheit. Vielleicht ist die Reinheit ja ein Urwunsch von uns Menschen. Das Januar-Feeling hatten wir gerade schon. Also die beruhigte Landschaft. Ich kenne das ja auch. Bei mir ist es so, in Bayern groß geworden, der erste Schneefall. Das löst in mir erhabene Gefühle aus. Und die haben irgendwie auch was mit Reinheit zu tun. Also wenn die Landschaft schneebedeckt ist, die Stadt, signalisiert mir das immer so ein bisschen die Chance für einen Neuanfang. Man kann neue Spuren ziehen. Das alles ist ein bisschen stiller auch. Vielleicht wirklich auch akustisch ein Effekt. Weil leider hat man ja heutzutage immer weniger Schnee und diese Situation wird auch im Alpenraum immer seltener. Ja, man hat es in Fribourg zum letzten Mal so richtig Schnee gehabt. Also die Deutschen schreiben mir ja immer nach Fribourg. Wie viel Schnee habt ihr schon? Auch gar nicht so anders. Ja, ein Urwunsch von Menschen, die Reinheit.
Wo ich Reinheit auf jeden Fall was abgewinnen kann, ist so bei Neuem, Unberührtem. Also auch neue Gegenstände, alles was neu oder auch ein neues Leben. Davon hatten wir es in der letzten Podcast-Folge. Also so Babykörper, wo die Haut noch völlig neu und unberührt ist. Genau, aber auf der anderen Seite gibt's ja auch den Wert des Gewachsenen und auch ein neuer Trend eigentlich, so ein Vintage-Trend. Also dass man Gegenstände gerne hat, wenn sie eigentlich ihre Geschichte erzählen. So, das ist so das Gegenteil von Reinheit. Einheit eigentlich. Und dem kann ich durchaus auch was abgewinnen. Aber ich glaube, ich bin eher der Typ neu und frisch.
Wobei ja gerade Vintage dann eigentlich diese beiden Momente wieder vereint. Also du willst ja dann nicht irgendwie einen Stuhl, bei dem noch die Essensreste des Vorgängers draufkleben quasi, sondern der muss eigentlich ein Update erfahren, dass er eben wieder ein Stück weit makellos in seiner Gebrauchtheit ist. Also das finde ich eigentlich total spannend. Gerade dieses Vintage und das Alte soll aber trotzdem so sein, dass es für uns wieder zugänglich ist und wir auch nicht das Gefühl haben, da ist irgendwie noch was vom Vorgänger dran haftend.
Ja, das ist wahrscheinlich wirklich was niemand gerne mag, oder? Also so sauber mag jeder lieber als dreckig. Also ja, so wirklich sichtbare Spuren, unrein. Das ist wirklich was urmenschlich ist, was einem irgendwie widerstrebt.
Würde ich auch so sehen, ja. Aber das Leben ist nun mal anders. So würde ich meine Biografie zusammenfassen. Die Sehnsucht nach Klarheit, Reinheit, Nicht-Sauberkeit. So etwas ist geklärt, es ist unkompliziert, es ist sauber, es hat eine Klarheit, auch eine Transparenz. Und immer wenn das Leben dann spielt, dann kommt das Gegenteil ins Spiel.
Ja, Chaos, Unordnung entsteht von alleine. Genau. Auch
ich
Dreck.
Ich liebe es, einen geordneten Schreibtisch zu haben.
Ja, genau.
Ich kann abends nicht aufhören, ohne zumindest nochmal eine kleine Grundordnung reinzubringen, weil ich sonst nicht gerne da wieder dran sitze. Aber in Wirklichkeit ist natürlich da Chaos. Also meine Frau wirft mir immer vor, ich mache draußen Ordnung. Das muss immer alles ordentlich aussehen. Aber was in den Schubladen und in den Schränken ist, ist mir egal. Das stimmt auch ein bisschen, ja.
Ja, du solltest mal meinen Schreibtisch sehen. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann eben Reinheit, mal abgesehen von diesem Sauberkeitsaspekt, den wir zu Beginn gerade hatten, kann ich gar nicht so viel abgewinnen als Begriff oder als Kategorie.
Und wir sollten vielleicht auch Reinheit jetzt nicht zu sehr trivialisieren, so in Richtung es ordentlich mögen. Ja, Ordnung am Schreiben. Jetzt wird es mir fast schon ein bisschen zu lebensweltlich. Also Reinheit ist ja schon eine starke Kategorie. Und ich glaube, wir sollten schnell darauf zu sprechen kommen, was Reinheit und Religion so eng miteinander verbindet. Also Reinheit ist eine Kategorie, die im Feld des Religiösen sehr dominant ist, sehr stark vorkommt, auf bestimmte Praktiken hin, die vor allem die Praktiken von Sexualität und die Praktiken von Ernährung sind. Sexualität und Ernährung sind die Felder, auf denen Religionen gerne Reinheitsregeln erlassen, also damit irgendwie Unterschiede markieren, rein von unrein, zulässig von unzulässig, der Weg zum Heil, der Weg zum Unheil. Gut-Böse vielleicht sogar nochmal verlängert markieren. Was hat uns das zu sagen?
Eigentlich schon auch das, was Markus gesagt hat. Es geht eigentlich darum, dem Leben eine Ordnung zu geben, also irgendwie Klarheit zu schaffen. Ich denke, das spielt da auf jeden Fall auch mit rein.
Und ich finde, ganz stark ist eben das, was du gesagt hast, es ist eben häufig regelbasiert. Und ich glaube, deshalb habe ich jetzt vorhin gesagt, ich kann eigentlich mit der Kategorie nicht so viel anfangen, weil für mich hat Reinheit dann auch schnell etwas sehr Starres irgendwie. Und für mich ist es auch etwas, was nicht zwingend jetzt aus mir selber kommt, sondern das quasi von außen an mich herangetragen wird. Und das wäre ja natürlich bei Religion auch sehr stark, dass wir in einem Gefüge religiös praktizierend sind oder irgendwie Traditionen kennen, die von außen an uns herangetragen werden und anhand derer wir dann unser Leben ordnen und einordnen vielleicht.
Das ist die Frage, welchen Stellenwert wir solchen Regeln geben. Mhm. Judentum ohne Speisegesetze, schwer vorstellbar. Sexualität wird stark mit Reinheitsregeln konnotiert, natürlich kritisch diskutiert, die ganze Kulturgeschichte hindurch. Weiß als Farbe der Reinheit. Bis heute spielt es eine Dimension im religiösen Farbenkosmos so. Das weiße Brautkleid, das hat eine ganz bestimmte Semantik, ja, das will etwas sagen, nämlich da hat noch kein blutauslösender erster Geschlechtsverkehr stattgefunden, ja, das also als Kernidee. Das Taufkleid, die Reinheit, in die Gottesgemeinschaft zu kommen über die Taufe, damit die Sündenfreiheit. Das sind starke Bilder und starke Aussagen. Und die Frage wäre, können Regeln nicht auch ein Treppengeländer sein, eine Hilfe, den Weg nicht zu verlieren, so, ne?
Man unterscheidet zwischen kultischer Reinheit und ethisch-moralischer Reinheit. Und ich glaube, gerade so kultische Reinheit, also Speisegesetze, und die haben ja auch einen praktischen Hintergrund. Also das war ja auch, um Krankheiten zu vermeiden oder auch was den Geschlechtsverkehr angeht. Also es ist ja klar, dass durch Geschlechtsverkehr auch viele Krankheiten übertragen werden können und so. Also ich glaube, da spielt mehreres zusammen.
Religiös ist für mich das Erste, an was ich denke. Ich komme in einen Kultraum, ich komme in eine Kirche, zumindest mal katholischerseits, dann nehme ich Weihwasser. Ich habe das jetzt für mich persönlich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, immer so empfunden worden, ich komme eben verdreckt, das heißt mit Schuld hinein, aber ich mache mich sauber, symbolisch, mit diesem Weihwasser, indem ich ein Kreuzzeichen mache mit dem Weihwasser, wissend, dass dieses Wasser das mit vom schmutzigsten Wasser ist, was wir kennen, weil da schon ganz viele reingelangt haben. Darum geht's also gar nicht, sondern es geht um einen symbolischen Akt. Wenn ich dann darüber weiter nachdenke, der gefällt mir eigentlich, weil es ist so eine Anerkennung darin, wenn ich komme, bin ich immer auch schuldig. Ich habe auch immer Schuld an mir kleben. Gut, bei den Moslemwerten werden die Füße dann auch richtig gewaschen und die Hände, oder in vielen religiösen Riten ist das noch manifest. Man nimmt ein Ganzbad oder was auch immer. Aber es geht ja religiös auch immer um diesen Aspekt der Schuld. Und da denke ich mir, dass das etwas ist, was wir Menschen brauchen. Wir müssen irgendeinen Umgang finden mit Schuld, weil wir alle in Schuld geraten, unweigerlich. Das lässt sich kaum verhindern.
Ich glaube, da stellt sich dann für mich die Frage, ob quasi die tradierten Regeln, ob die dann zum Geländer werden können, an denen ich mich festhalten kann und die für mich sprechen quasi, die mir helfen, die mir eine Hilfe sind in dieser Situation, oder ob sie quasi zu einem starren Korsett werden, die überhaupt erst Ängste, Schuldgefühle etc. auslösen. Also ich glaube, da würde ich wie unterscheiden wollen, wo ist quasi Geländer, weil es ein echtes Problem gibt, das mich selber betrifft, und wo sorgen diese Regeln überhaupt erst dafür, dass es ein Problem gibt und dass ich ein Problem habe. Also da würde ich irgendwie eine Unterscheidung ziehen wollen.
Und sind das nicht so Kompensationsmechanismen? Also der Mensch ist sich seiner eigenen Schuld und Unreinheit oder seiner Sünden bewusst und versucht jetzt durch irgendwelche Regeln eben das wieder gut zu machen oder sich rein zu verhalten oder so. Hängt das überhaupt im Zusammenhang?
Immer dann, wenn zu viel über Reinheit geredet wird und über Vorsätze, die damit verbunden sind, beispielsweise im Bereich von Sexualität, Daniel, hast du angesprochen, dann wird mir ganz mulmig. Das hat ja wenig mit unserem Menschsein wirklich zu tun. Also so, es gibt ja die eine Pointe, dass Menschen einen Eid ablegen, dass sie keine Sexualität leben vor der Ehe, und dann aber de facto trotzdem der allergrößte Teil dieser Leute dann sexuelle Begegnungen, sexuelle Erfahrungen leben.
Meinst du jetzt das alles, was man so unter Purity Culture versteht, oder?
Dieses Wort Purity Culture steht dafür, dass das meinem Leben einen ganz besonderen Sinn gebe, damit dass ich eben mit der Sexualität ganz besonders umgehe. Dass aber, wenn das überbetont wird oder wenn es zum Hauptthema wird, dann in der Regel voll am Menschsein vorbeigeht, das auch gar nicht lebbar ist. Oder wenn es dann gelebt wird, ganz seltsame Formen annimmt.
Ich habe fast das Gefühl, Reinheit und Religion, wenn man da noch einen Moment bleiben. Das ist auch deshalb so eine Allianz, weil die Religion sich als Projektionsfläche für die Wünsche von Menschen, rein zu sein, rein zu werden, rein zu bleiben, auch eignet. Und ihr eigenes Spiel vielleicht mit diesen Wünschen auch gemacht hat, jetzt religionsgeschichtlich. Also wenn ich mir vorstelle, welche Projektionen auf so eine Religionsgestalt wie Maria geworfen werden. Maria, die ganz reine, die ohne Erbsünde empfangene. Ja. Und Maria war halt auch ein Mensch und eine Frau ihrer Zeit. Und Religion bietet da irgendwie was an, greift diesen,
tiefe Sehnsucht in uns Menschen.
Greift diesen Wunsch auf, bietet dann so, ich rede es mal so ein bisschen von außerhalb, bietet dann ein Regelset an und Regeln und Gesetze, die man also einhalten muss, und dann ist man auf dem Boden der Reinheit oder kriegt die Verheißung.
Aber das ist genau, also ich glaube, es ist eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen, die ich auch bei mir kenne. Und die beantwortet Religion oder religiöser Glaube, zum Beispiel der christliche Glaube, in dem ich zu Hause bin, auf verschiedenste Weise. Und ich denke, es gibt in dem Moment, wo ich das Gegenteil von dem mache, was im Evangelium steht, nämlich die Reinheit selber herstelle. Ich bin fähig, meine Reinheit zum Beispiel im Bereich der Sexualität oder im Bereich, in allen Lebensbereichen zu realisieren, so wie Maria zum Beispiel, so Vorbilder, dann geht es auf jeden Fall schief. Aber das steht ja schon im Evangelium, dass es schief geht. Also das ist ja etwas, was Gott mit uns macht, aber nicht das, was wir selber herstellen können. Und da finde ich, ist ein Scharnier quasi im Umgang, im religiösen Umgang mit dem, was Reinheit ist.
Bei Reinheit polarisiert natürlich, ne? Wenn ich mich selbst als rein bezeichne oder überhaupt etwas als rein bezeichne, wird auch auf der anderen Seite anderes unrein. Das ist, glaube ich, das, was du auch ansprichst. Also so eine Selbstüberheblichkeit.
Ja, wenn man das meint, selber herstellen zu können.
Wenn man das
weil
möchte.
Es ein Urwunsch ist in uns. Ich glaube, das kann man schon so.
Glaube ich auch, weil rein ist auch irgendwie gut. Glaube ich. Also rein bedeutet gut, und ich glaube auch, selbst mit dem sauberen Badezimmer oder dem aufgeräumten Schreibtisch zeigt man ja dann vielleicht auch anderen, ja, ich habe es im Griff.
Ja.
Also ich meine, es wirkt irgendwie besser als völliges Chaos.
Aber was du noch mitsagst, Elisabeth, ist, dass rein eine Superlativkategorie ist. Also es gibt nicht ein bisschen rein, es gibt nur 0 und 1. Also ist man rein oder nicht rein, aber nicht ein bisschen rein, weniger oder stärker rein, ja.
Mhm.
Und das ist natürlich schon diese 0-1 schwarz-weiß, falsch, richtig. Das ist eine Schablone und ein Schema, ein Angebot, ein Muster, das man schon auch nochmal kritisch hinterfragen könnte. Das Leben spielt sich ja in den Graubereichen ab, und die Wirklichkeit. Und wir sind, was das Heil, was das Gute, was das Richtigsein anbelangt, immer nur annäherungsweise, asymptotisch unterwegs. Wir haben nie das Heil als Ganzes in den Händen.
Aber es gibt eben diese Ideale, und da müssen wir schon kritisch drauf gucken. Also du hast ein Ideal genannt, Maria. Das Gegenbild war Eva oft in der Theologiegeschichte. Eva, die alles Schmutzige macht und sich schuldig macht, und Maria, die Reine. Und das noch verquickt mit Sexualität, heißt nachher, alle verzichten am besten auf Sexualität, auf dass die Menschheit morgen ausstirbt. Ne? Das wäre ja die Folge. Es ist vollkommen an der Menschheit vorbei sozusagen. Aber es ist, glaube ich, eine Tendenz in Religionen, etwas zu idealisieren in verschiedene Richtungen. Und das hat nur bedingt mit uns zu tun.
Und für mich ist auch ganz klar dann mit diesem Schwarz-Weiß-Denken und auch mit diesen Idealen, für mich ist das auch ein Nährboden für Machtasymmetrien und für Machtfantasien. Also es ist ja dann auch die Frage, wer legt denn fest, was quasi gut und schlecht ist? Wer legt fest, was rein und unrein ist? Und wer überträgt das in konkrete Regeln? Und wer skizziert und legt Ideale dar? Und da denke ich tatsächlich, dass es auch häufig so war, dass gerade Männer diese Kodizes festgelegt haben und Frauen dann sich da irgendwie einfinden mussten. Und deshalb verbinde ich irgendwie Reinheit auch häufig, gerade im Bereich der Sexualität, im Bereich der Körperlichkeit, verbinde ich stark auch mit einem Nachsehen der Frauen. Also dass gerade viele Dinge, die in den Bereich eines weiblichen Lebens fallen, eben von diesen Reinheitsregeln dann betroffen sind und die Reinheitsregeln gerade nicht von Frauen ursprünglich gemacht sind.
Das scheint mir mehr als klar.
Ja,
das sind stimmt. Patriarchale Traditionen in allen großen Weltreligionen, die bestimmend waren und nach wie vor sind. Man bringt das ja fast nicht weg. Also ich habe gute Freunde, die sind muslimisch, aber nicht im Glauben stehend. Aber die würden niemals freiwillig ein Stück Schweinefleisch auch nur angucken, ne? Das ist ganz tief drin. Und so ist das auch mit den patriarchalen Regeln. Die stecken ganz tief in uns drin, und da haben wir noch einiges vor uns. Um das zu erkennen und dann eventuell auch zu korrigieren. Das dauert ja Generationen, bis man sowas korrigiert im Moment. Aber auch Umgang mit dem Geschlechtsverkehr und der Frage, darf ich dann nachher noch und so weiter.
Mir stellt sich jetzt die Frage, was machen wir jetzt mit Reinheit? Also ist es irgendwie ein berechtigtes Ideal, was irgendwie gerade wieder präsenter wird? Oder was meint ihr? Ich sehe es gerade recht negativ, aber kann man dem nicht doch auch was abgewinnen?
Sein Urwunsch und seine Ursehnsucht. Also ich kenne es jedenfalls bei mir und ich hatte mal so eine Phase im Leben, da habe ich das so versucht zu erreichen, indem ich einfach asketisch bin, mich von allem entsage. Ich hatte trotzdem noch Hunger, ein bisschen und muss ein bisschen was essen.
Wir müssen schon schmunzeln hier.
Ja, das ist schon lange her. Aber das ist ein Holzweg.
Ich wollte doch jetzt was Positives zur Reinheit.
Aber es ist ein Urwunsch und ich glaube, den kriegen wir auch nicht weg.
Was Positives. Ich glaube, das erste Element einer Antwort wäre doch, auf die Bibel jetzt selbst zu schauen und dann festzustellen, es gibt innerbiblisch bereits eine starke Entwicklung in der Neufassung des Begriffes von Reinheit weg von einer sozusagen materiell festgemachten sexuellen oder ernährungsdiätetischen Reinheit hin zu einer ethischen Reinheit, zu einem ethisch-moralischen Verständnis von Reinheit. Also Markus Evangelium 7,15, Markus, unrein ist, was aus dem Menschen herauskommt, nicht was in ihn hineinkommt.
Ja? Falsches Essen
oder irgend sowas. Mhm. Also das ist ja der Shift zur Idee sittlicher Reinheit, also ethisch-moralischer Reinheit. Da geht es eben nicht mehr um die Ausscheidung von Unperfektem, wie es bei so einer materiell festgemachten Differenzierung rein unrein geht, also die Ausscheidung von Unperfektem, sondern eher grundsätzlich um die Orientierung des Menschen am Guten, an einer Idee vom Guten, an einer Vorstellung vom Guten, vom guten Leben. Das ist wiederum etwas, was sehr aktuell ist und wo man sehr stark anschließen kann und macht ja sozusagen den Blick frei. Orientierung an ethisch-sittlicher Reinheit würde eben bedeuten, wir befinden uns in einem Raum des Grau in Grau und haben aber in uns eine Fähigkeit, auch Unterschiede zu machen, zu unterscheiden zu können, wählen zu können, was ist denn ein Weg, den ich lieber gehen möchte als einen anderen. So, und das scheint mir wichtig zu sein, dass das in der christlichen Religion, biblisch, auch im Alten Testament bereits, ja, im biblischen Glauben bereits grundgelegt ist.
In der biblischen Schrift, in den Evangelien vor allem, ist ja auch sehr stark grundgelegt, wie damit umzugehen ist, wenn diese ethische oder moralische Reinheit in Anführungszeichen verletzt wird. Also Jesus sagt ja dann nicht, die Zöllner sollen da bleiben, wo sie sind und wir wollen keinen Kontakt zu denen, weil die quasi was tun, was ethisch-moralisch unrein ist, sage ich jetzt mal, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Er geht dahin und er ist mit denen. Und deshalb finde ich, es ist nicht nur eine Abkehr von diesen materiellen Reinheitsvorstellungen, sondern es ist auch eine Zuwendung, wenn Reinheitsvorstellungen verletzt werden in einem moralischen Sinn.
Und eben die Chance, dass es auch Graubereiche gibt, also dass nicht einmal unrein, immer unrein, so, sondern es gibt auch einen Weg zurück oder es gibt vielleicht auch eine Mischung. Und ja, wenn man das so hört, dann eigentlich wirklich viel differenzierter und ambiguitätstoleranter, als heute in der Gesellschaft häufig der Fall ist, glaube ich.
Und für mich ist es dann mit Traditionen und mit Ritualen auch so, dass ich denke, man muss sie halt auf ihren Gehalt hinterfragen. Also vielleicht die Frage stellen, auf welche Sehnsucht reagiert denn dieses Ritual oder diese Tradition? Und kann man diese Sehnsucht irgendwie mit einem Ritual, das uns zwar gegeben ist, in irgendeiner Weise stillen, aber auf eine Art, die nicht ausschließend oder diskriminierend oder Menschen irgendwie klein hält, so, sondern kann das irgendwie stärkend wirken. Mir fallen tatsächlich nur Beispiele ein, die nicht aus unserer christlichen Kultur stammen. Deshalb ist es ein bisschen unglücklich. Aber es gibt ja zum Beispiel diese Frage nach Mädchenbeschneidung, wo man sagen würde, das ist ganz klar, dass das überhaupt nicht geht, weil das Körperverletzung ist. Da sterben Mädchen während des Prozesses. Und trotzdem ist es so, dass in diesen Kulturen dieser Übergang vom Mädchen zur Frau dadurch markiert wird. Und es ist für viele Menschen auch in diesen Kulturkreisen klar, dass das heute nicht mehr geht oder eigentlich auch nie gegangen ist, aber heute hat man ein Bewusstsein dafür und dass halt alternative Formen und Rituale entwickelt werden. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei uns an die Taufe gedacht, an dieses weiße Kleid und da hänge ich jetzt gerade noch. Ich kann jetzt nichts formulieren, aber nochmal zu überlegen, ja, was heißt denn die Taufe und welche Bilder verbinden wir mit dem Kind, das noch nicht getauft ist? Das hat sich stark gewandelt und kann das vielleicht stärker zum Ausdruck kommen?
Oder anderes Beispiel, wir hatten es gerade schon mal ganz kurz. Es gab wirklich schon wieder ein bisschen der Höhepunkt abgeklungen in den USA, diese Purity Culture, also stark dann kommerziell aufgegriffen, aber die Idee, dass sich junge Menschen, vor allem junge Frauen, in öffentlichen Events Purity Balls, also so Ballereignissen, geloben, sexuell enthaltsam zu leben bis zur Hochzeit, zur Eheschließung, verheißener Benefit gegen die zunehmende Sexualisierung der Lebenswelt sich zu erwehren, Geschlechtskrankheiten zu vermeiden, unerwünschte Schwangerschaften, Schwangerschaftsabbrüche zurückdrängen zu können, damit nicht gesehen wurde, da werden ganz bestimmte kulturgeschichtlich problematisch zu sehende Rollenmuster von was heißt Frau sein, was heißt Mann sein, zementiert. Die Frau wird so ein bisschen in die Rolle gedrängt als die Gatekeeperin für eine vermeintlich ja auch als gefährlich, grundsätzlich als gefährlich angesehene sexuelle Praxis, Sexualität. Es hat verstärkt zu sehr frühen Eheschließungen. Nicht erfahrene Sexualität wird dann irgendwie als ein Überraschungsgeschenk der Frau an den Mann leicht aufgefasst. Das sind alles so Effekte, die man da sich mit in Kauf nimmt. Die ganze Bewegung ist schon wieder ein bisschen abgeklungen. Aber aus der Distanz gerade kann man sehen, dass es doch ein Phänomen ist, mit dem irgendwie ein Bedarf aufgegriffen wird. Noemi, du hast gesagt, was ist dahinter? Schon wahrscheinlich ja der Wunsch, sein eigenes Leben verantwortungsvoll in die Hand nehmen zu können und nicht getrieben zu sein von Großtrends, die gesetzt werden durch eine Mainstream-Kultur. Du musst aber in dem Alter bestimmte Erfahrungen schon haben. Ja, kann ich mir schon gut vorstellen, aber das Ganze ist dann aufgegriffen worden, kommerzialisiert worden und nimmt unter der Hand andere Trends auf, die auch wiederum problematisch zu bewerten sind. Das ist für mich so ein kulturgeschichtliches Beispiel, wo das Thema Reinheit emigriert ist aus dem ursprünglich religiösen Bereich, also in so die Mainstream-Kultur und da ein Eigenleben führt, das durchaus auch sehr kritisch angeschaut werden sollte und man gucken sollte, was ist denn da eigentlich so der Treiber dahinter?
Ich halte es für äußerst problematisch, dass die Idee, ich mach das jetzt, ne? Ich kann das, ich mach das, das nämlich irgendwie rein zu sein, ja? Und das vielleicht die ersten 30 Lebensjahre. Denn geheiratet wird ja erst mit 35 hier in der Schweiz und so. Das ist eine Selbstverfehlung höchsten Grades. Das ist auch eine Selbstbeschneidung. Also wenn ich mir vorstelle, bis 35 keine sexuellen Erfahrungen zu machen oder die heiraten ja dann de facto mit 18, was auch eine große Dummheit ist in unserer Gesellschaft, weil mit 18 beginnt erst die Ausbildung für viele. Ich habe gerade was gesagt, ja, aber da, wir reden ja über Reinheit. Tut mir leid, ich muss schon wieder sowas Kritisches sagen, sowas Negatives. Sobald in einer Gesellschaft so eine Reinheitsidee überhand nimmt, rein deutsch, ja, rein rassig, reines Bier. Ja, das waren jetzt sehr unterschiedliche Beispiele, ist mir schon klar.
Unreines Blut, ne, die Rassengesetze der Nationalsozialisten.
Dann wird es extrem gefährlich, weil dann wird es faschistoid. Die Vielfalt, die wir nun mal repräsentieren und das, du hast es jetzt genannt, das Graue, ich sage dem lieber, wir sind halt nicht perfekt, wir machen Fehler, wir werden schuldig, wir Menschen, das gehört zu unserem Leben dazu. Das wird wie wegradiert oder wegimaginiert, dabei ist es ja trotzdem da. Und so getan, als könnten wir das selber tun. Und das ist natürlich ein riesiger Irrtum, ein Selbstbetrug. Das ist ja der Grund, warum ich überzeugt Christ bin, weil das genau die christliche Botschaft ist, das Gegenteil. Ich bekomme das geschenkt, ich werde angenommen, auch wenn ich befleckt bin. Und auch wenn es mir nicht gelingt, ein gutes Leben perfekt zu führen. Das ist, glaube ich, der Kern der christlichen Botschaft, wie ich sie verstehe, wie ich das Evangelium lese. Und das ist das Gegenteil von dem, von ich mache das jetzt selber oder wir machen das als Gesellschaft selber.
Weil das eben nur auf Irrgleise führen kann. Oder so diese Vorstellung, wir definieren das selber. Und das führt dann dazu, dass gewisse Gruppen zum Beispiel dann eben gebrandmarkt werden, im Versuch quasi diese Reinheit aufrechtzuerhalten.
Ja, also es gibt ja so ganz profane Beispiele, wie als ich in die Schweiz eingewandert bin, vor 40 Jahren, glaube ich, da habe ich gestaunt, dass es Pferdemetzgereien gibt. Ja? Die Leute essen hier Pferd, wie bei uns zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, Rind. Es ist ja de facto nur kein Unterschied. Beides ist genauso gut oder schlecht, aber es ist kulturell ausgeschlossen in der Kultur, in der ich aufgewachsen bin, Pferde zu essen. Das ist ein vollkommen unwichtiges Beispiel, was zeigt, wie das unmittelbar zu Toleranz und Intoleranz führt. Ja?
Vielleicht noch mal so Schlussperspektive. Ich frage mich, ob nicht Reinheit heute auch wieder so eine Konjunktur vielleicht bekommen kann oder auch schon hat, diese Wunsch nach Reinheit und unterscheiden können, weil gerade wir in unserer so vielfältigen, ich sag grau in grau, du sagst also bunte Vielfalt und wir müssen Gesellschaft, wo wir Unterscheidungen treffen müssen, Entscheidungen treffen müssen, Wege wählen müssen, die Polarisierungen verlockend sind. Also die klaren, die vermeintlich klaren Einteilungen, Unterscheidungen.
Sieht toll aus.
Also hic rotos, hic salta, würden meine Lateinlehrer sagen. Also hier richtig, da falsch, so geht's nicht. Ja, das ist ja schon so ein gefühlter kultureller Megatrend, dass wir in einer polarisierten Lebenswelt uns bewegen. Und das bewirkt dann, die populistischen Parteien bewirtschaften genau diese Wünsche und bestimmte Bedürfnisse in unübersichtlichen Lebenswelten, den Wunsch nach Übersichtlichkeit zu haben und gefordert zu sein, mit Unterscheidungen vorzunehmen, nicht immer schon den dritten Schritt vor dem ersten zu sehen, ein bisschen auf Sicht fahren zu müssen, auch politisch, mit Unterschiedlichkeiten, mit Vielheit umgehen zu müssen, das kann schon überfordern. Das sollte man schon ernst nehmen. Und das führt zum Versprechen einer polarisierten, einfachen Lebenswelt und Reinheit. Die Reinheitskategorie ist natürlich sozusagen eine starke Vokabel, ein starkes Angebot.
Ich möchte das nochmal aussprechen. Es ist ein Urwunsch in uns Menschen. Und das ist ja auch das große Problem, dass in Dantes Inferno der Himmel, also das Paradies, so langweilig ist. Alle lesen nur das Inferno, weil es viel spannender ist. Es ist einfach unglaublich schwierig, sich vorzustellen, wie das da so ist, wenn alles rein ist, wenn alles gut ist. Es ist schwierig. Das andere geht viel einfacher. Der Wunsch bleibt, der wird auch aufgenommen in unsere religiösen Traditionen und das ist auch gut so. Nur es ist unglaublich schwierig. Also der Begriff, ich habe das auch vorher nochmal durchdacht, ob ich den wirklich nennen soll. Ich nenne ihn jetzt mal. Der Begriff der Keuschheit, der beschreibt eigentlich dasselbe. Aber den braucht niemand freiwillig. Ja? Das, weil das viel zu heikel ist. Was meint denn das jetzt genau? Und dabei meint das ja was Positives. Aber wie kann man das deuten, so dass es nicht missverstanden wird und in schizophrene Praktiken umgesetzt wird und Regeln? Schwierig.
Keuschheit ist auf Sexualität bezogen, oder?
Ich würde sagen, also danke, dass du es nennst, Markus. Ich hatte es auch in meinem inneren Liste. Und Elisabeth, ich glaube genau, dass Keuschheit der Versuch ist, also diesen Shift des Reinheitsbegriffes von der rein kultischen, sexuellen Reinheit, also materiell sich festmachenden Reinheit, in eine Ethisierung, in eine übertragene Reinheit, das reine Herz vorzunehmen und zu benennen. Also keusch zu sein, wenn man in den von der katholischen Kirche den Weltkatechismus hernimmt, in den Passagen über Sexualität, da wird stark mit diesem Begriff gearbeitet, keusch zu sein. Und es ist eben nicht nur die sexuelle Praxis, sondern es ist so die Intention, was aus dem Inneren kommt, das reine Herz, das ist sehr stark.
Wobei ich auch noch das Bedürfnis habe, das auszusprechen, weil sonst könnten wir missverstanden werden. Also natürlich, wenn man dann ja da geheiratet hat in dieser Purity Culture, dann nix wie drauf, dann geht's los mit der Sexualität, möglichst häufig, möglichst viele Kinder und so. Wie soll denn die Umdeutung gelingen? Vorher war das alles das, was man nicht darf und was verschmutzt. Nachher ist es das, was rein ist und gewünscht ist. Das ist natürlich beides Nonsens in meinen Augen und ich wollte da den Begriff der Keuschheit einfach mal anwenden darauf, dass es so etwas gibt wie eine keusche Sexualität, eine richtig schöne, gelebte Körperlichkeit in einer Partnerschaft, die toll ist, muss ja auch mal ausgesprochen werden, die dann eben auch nichts mit Unreinheit zu tun hat.
Ergänzend dazu, Menschen sind lernende Wesen und der menschliche Erfahrungsweg ist halt ein Lernweg, auf dem es auch mal Sackgassen geben darf, die nicht gleich also das Unheil bedeuten, sondern wo man dann was ausprobiert, zurückgeht, neu ansetzt und wieder weiter. Also so französisch à tâtons, so tastenderweise geht man voran.
Da gibt es einen wunderbaren kleinen Text von Dobelli, Rolf Dobelli, der hat so tolle Texte geschrieben in der Tagespresse. Er hat empfohlen, möglichst viele auszuprobieren. Also den Frauen viele Männer, den Männern viele Frauen. Probiert viel aus, bevor er heiratet. Das kommt auf jeden Fall empirisch gesehen viel besser. Der Text hat mich schon immer angeregt, was natürlich schräg ist, weil es widerspricht unserer moralischen Vorstellung. Aber empirisch ist es so. Also keine Partnerschaft zu leben und dann mit 32 zu heiraten und dann hineinzugehen, geht in der Regel schief. Kann man ja mal sagen.
Ich denke einfach, dass sich an diesem Beispiel auch einfach nochmal zeigt, dass man oder dass ich unterscheiden würde zwischen diesem Urwunsch nach Reinheit, nach gelingendem Leben, nach gutem Leben und den Angeboten, die halt von Religionen, von Kulturen etc. gemacht werden, um das zu erreichen. Also den Urwunsch würde ich auf jeden Fall stehen lassen wollen. Und glaube ich auch, dass das wichtig ist, dass man diese Urwünsche wahrnimmt und mit denen umzugehen weiß. Aber zugleich, glaube ich, braucht es einen total kritischen Umgang mit kulturellen und religiösen Angeboten, um diese Wünsche zu erfüllen.
Einen intelligenten Umgang in der konkreten Lebenspraxis. Ich könnte mir nämlich vorstellen, die wirkliche Lösung sozusagen der Herausforderung liegt darin, nicht den Anspruch zu haben, wirklich die Reinheit 1:1 leben zu können. Da wird es totalitär, dann kommen wir bei irgendwelchen Rassegesetzen raus, ja, am Ende. Das ist Faschismus pur, Totalitarismus, sondern die Reinheitswünsche, die alle irgendwie in uns stecken, auf einer symbolischen Ebene zu bearbeiten, sozusagen in klein. Und ich mache euch ein Angebot, für mich ist es die Modelleisenbahn. Ja? Da habe ich eine Welt.
Ach, wer hätte es gedacht?
Ja, ihr braucht gar nicht so lachen, also vor meiner Erklärung. Das ist eine Welt in klein, in der ich mal sozusagen ausprobierenderweise ein bisschen heile Welt
spielen kann. Das wäre mein Wunsch, wenn die Deutsche Bahn wie deine Modelleisenbahn funktionieren würde.
Na, ihr wisst schon, was ich meine. Und jeder hat so seine kleinen Felder, wo...
Unbedingt.
Mein
Staubsauger.
Ja, genau. Wo man die Reinheit praktiziert. Und das ist nicht nur symbolisch. Es gibt immer Brücken zwischen den symbolischen Handlungsfeldern und sozusagen dem 1:1 Maßstab des Lebens. Da gibt es immer Brücken und Wechselwirkungen. Bin ich fest von überzeugt. Ich probiere das gelingende, richtige Leben modellhaft aus. Und ich probiere es ansatzhaft aus, im Kleinen. So. Und da kann ich, ja.
Ich muss die ganze Zeit an Diamanten denken, wo ja Reinheit auch ein Qualitätskriterium ist. Und dann habe ich so gedacht, ja, das hat eben auch so was Exklusives. Ne? Also ich glaube, so bei Konsumgütern sind ja auch viele Menschen, haben irgendwie so ein Fable für, ja, von mir aus die perfekte Modelleisenbahn oder... Das ist jetzt nur so eine Idee, aber so vielleicht auch die Sneaker, die Unberührten, die alle da im Schrank stehen oder das natürlich das neue Handy und so. Und also das ist schon so ein Trend. Und da könnte man vielleicht sagen, okay, dann kann man das da so ausleben. Das ist dann sozusagen gut oder
das befriedigt. Ausprobieren, das gefällt mir ganz gut.
Ausprobieren, ja.
Und dann extrapolieren und in aber andere bitte Lebensbereiche nicht, versuchen umzusetzen.
Ja, aber dann auch nicht so sehr. Oder, also es kann dann halt auch schnell... problematisch werden, oder? Wenn man nicht nur in diesem Bereich belässt, so dieses Bedürfnis, sondern dann irgendwie auf andere überträgt, weil das also wirkliche Leben ist halt einfach
wir
nicht so.
Moralisten, Moralistinnen.
Aber das Leben ist halt nicht rein.
Ist nicht genau das die Leistung und der Wert von religiöser Praxis? In a nutshell, im Modell, in symbolischer Manier, etwas vorwegnehmend auszuprobieren, was vielleicht hoffentlich Auswirkungen auf unser 1:1 Life haben könnte. Ein bisschen ein Teil meines Religionsverständnisses. Weiß nicht, ob ihr es
teilen könnt. Ja, ich kann das gut anhören. Es betrifft ja nicht Diamanten und Sneakers nur, sondern eben auch das Ausprobieren und das im Kleinen. Ne? Das im Kleinen ausprobieren, wo liegen meine Grenzen, wo liegen meine Wege. Und dann das auch in anderen. Kann ich gut anhören. So.
Und deswegen finde ich, darf es das Taufkleid auch noch geben und auch das Brautkleid. Ich habe da auch drüber nachgedacht, Noemi, dürfte man jetzt gar nicht mehr in Weiß heiraten, wenn man das nicht so vertritt, was da ursprünglich dahinter steht oder so. Aber das finde ich eigentlich nicht. Also man kann trotzdem Weiß heiraten und das sagt dann halt nicht aus, dass man bis zur Hochzeit mit dem Geschlechtsverkehr wartet und mit diesem Blut und so, sondern das sagt dann eben schon auch was aus, was mit Reinheit zusammenhängt, aber in irgendeinem weiteren Zusammenhang, also im Sinne von Neubeginn oder so der Offenheit, so Neustart, so, ja.
Ja.
Und ich fände es falsch, dann zu sagen, okay, dann legt man das jetzt ab und macht das nicht mehr, weil man nicht mehr damit einverstanden ist.
Ja, dann müssen wir aufhören zu leben, weil unsere ganze Kultur, unsere ganzen kulturellen auch Reinheitsvorstellungen, die sind durch und durch patriarchal geprägt. Die müssen wir umdeuten und neu.
Ja, umdeuten.
Neu, also auf keinen Fall aufgeben. Das wäre ja wirklich absurd. Was dann passiert ist, dann kommt das Oktoberfest und alle tun wieder so, als gäbe es Männer und Weiblein wie 1950. Also ich bin großer Skeptiker, was das Oktoberfest und die Attitüden darunterum betreffen. Aber es kommt mir so vor, als hätte es den Feminismus nicht gegeben, was natürlich gar nicht der Fall ist. Es wird neu gedeutet, es wird neu gelebt. Nicht unbedingt jetzt etwas für mich, das Oktoberfest, aber es gibt andere Bereiche. Und ich denke, Hochzeit und der ganze, die Bräuche rund um die Hochzeit, also in den letzten Jahrzehnten wurden viele davon aufgegeben, die heute wiederentdeckt werden. Die ganzen patriarchalen Zöpfe werden wiederentdeckt. Und ich hoffe doch schwer, dass das wiederentdeckt wird und nicht wieder ein Geschlechterbild mit sich bringt, das wir eigentlich schon mal verabschiedet hatten.
Also, ich verspüre in mir so den Wunsch, weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir jetzt gleich essen gehen, erstmal die Hände vorher gründlich zu waschen. Das ist nicht ganz symbolisch
für
Purity Culture. Und ja, ich bin gespannt, wie wir weiter durch das Jahr und hoffentlich noch einigen frischen Schnee, den wir spuren können und der uns den Gedanken der Reinheit neu vermittelt gehen werden. Alles Gute und bis bald.
Tschüss.
Tschüss, ciao. Thank you.